Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
Herzlich willkommen zur 25. Folge Gin Talk Reloaded. Wir sind wieder da. Wir, das sind aber nicht mehr Fabian und Judith, sondern wir, das sind heute Dietmar und Hermann. Fabian und Judith haben diesen Podcast nach 24 furiosen Folgen eingestellt. Und ich habe dann mal gefragt, ob es vielleicht okay wäre, wenn ich den weiterführe. Und wir haben uns dann nach ein bisschen Hin- und Hergeschreibe geeinigt. Und ja, die Fußstapfen, die beiden hinterlassen haben, sind relativ groß und sehr, sehr professionell. Das komplett so nachzumachen, macht, glaube ich, keinen Sinn. Daher haben wir uns überlegt, alles ein bisschen anders zu machen. Und wir, das sind Dietmar und Hermann. Wir sind beide Ginmacher und Liebhaber, stellen uns aber, glaube ich, in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen intensiver vor. In dieser 25. Jubiläumsfolge wollen wir so ein bisschen den Einblick geben, wie es denn weitergehen kann. Wir reden über Bars, Barkeeper, Händler, Tonic-Hersteller, Longdrinks, Cocktails und natürlich auch weiterhin wie bisher über feine Destillerien. So, erstmal wollen wir hier mal den Hermann begrüßen. Hallo Hermann.
Ja, hallo Dietmar, grüß dich.
Du bist unser ständiger Dauergast in diesen Folgen und wirst hoffentlich mit mir gemeinsam das ein oder andere Gin-Tasting noch vollführen.
Genau, das ist der Plan. Also ich versuche mich auch natürlich an einer Stelle noch ein bisschen mit einzubringen in dem ganzen Thema. Wir haben ja auch eine neue Rubrik uns überlegt, die Gin-News. Einfach mal zu schauen, so ein paar Neuigkeiten aus der Gin-Welt in regelmäßigen Abständen mit einzubringen. Und das ist das Thema, um das ich mich so hauptsächlich ein bisschen kümmere. Aber ich denke, bei den ganzen Tastings und wenn es einfach darum geht, einfach mal das ein oder andere Thema im Bereich Gin zu besprechen, dann werde ich mich auch immer wieder mit einklinken.
Ich denke, da werden wir eine ganze Menge zu erzählen haben. Und wie schon angekündigt gerade, haben wir auch eine gemeinsame Gin-Macher-Vergangenheit. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal zu. Wir haben heute den Roku Gin im Tasting. Der Roku Gin ist auch mal was anderes, ein etwas kommerziellerer Gin. Wir werden weiterhin sehr ausgefallene und individuelle Gins haben, aber auch das ein oder andere kommerzielle Produkt, weil auch hier meiner Meinung nach es sich lohnt, mal ein bisschen was darüber zu erzählen. Dann kommt der Hermann mit seinen Gin-News und wir haben natürlich heute noch ein Interview vorbereitet. Wir fangen an mit Judith von The Bear, einer wohl sehr außergewöhnlichen Gin-Bar aus Köln. Seien wir gespannt. So, herzlich willkommen Judith. Judith stellt sich gleich selber ein bisschen vor. Es geht heute um eine ganz, ganz besondere Gin-Bar, die ich beim Stöbern im Netz gefunden habe und wo ich gedacht habe, das muss unbedingt mit in diesen Podcast hinein, weil es dreht sich tatsächlich sehr viel um Gin. Die Bar ist so berühmt, dass sogar schon eine Straße danach benannt worden ist, bis ich dann gelernt habe, dass ich wahrscheinlich nur falsch ausgesprochen habe, das ursprünglich mal anders gedacht habe. Es geht heute um The Bear, eine Gin-Bar aus Köln. Herzlich willkommen, Judith.
Ja, hi Dietmar, schön, dass ich heute bei dir sein kann. The Bear ist eigentlich tatsächlich ein kleines Wortspiel. Allerdings wurde nicht die Straße nach uns benannt, sondern eher andersrum. Es ist die Thebeer-Straße in Ehrenfeld in Köln. Und das Wortspiel hat sich so ergeben und ist dann auch geblieben, weil wir gesagt haben, irgendwie passt das super gut. Deswegen ist es das The Bear geworden. Wir haben auch ein Bärchen in unserem Logo mit drin. Und mittlerweile gibt es sogar noch eine kleine Erweiterung dazu. Irgendwann fingen Gäste mal an, uns Bärenfeld zu nennen, weil wir sind ja im Stadtteil Ehrenfeld. Und deswegen sind wir jetzt Bärenfeld City, also eine Stadt
wow,
in der Stadt.
Wow, ganz gut. Ja, erzähl doch mal was zu dir. Was machst du da in der Bar? Du bist ja schon relativ lange mit dabei, ne?
Genau, richtig. Also wie bin ich zu der Bar gekommen? Irgendwie mit dem Herzen kam dann auch das Interesse für die Bar. Wir haben uns 2017 kennengelernt und ich habe dann aus der Not heraus in 2018 irgendwann mal mit ausgeholfen und habe davor tatsächlich IT-Projektmanagement gemacht, also eine ganz andere Schiene und habe auch immer gesagt, so, ach, Gastro ist überhaupt nicht meins. Und das war dann so der Magic Moment, wo ich mich letztendlich auch in die Bar verliebt habe. Und seitdem bin ich da im Service, leite den Service, kümmere mich um unsere Gäste. Also egal, was anfällt, sei es Hostess spielen, die Leute platzieren, Drinks empfehlen. So eigentlich das Rundum-Paket in der Bar, Ansprechpartner für jeden und alles. Und ja, es ist es gibt keinen magischeren Ort als dort. Vor allen Dingen auch zum Arbeiten ist das halt wunderschön.
Das hört sich da erstmal total klasse an. Du machst das zusammen mit dem Markus, ne? Der ist Inhaber der Bar. Kannst du noch da so ein bisschen erzählen drumherum? Die Bar gibt es jetzt wie lange?
Genau, wir sind jetzt 6 Jahre alt. Und 2016 eröffnet. Markus kommt ursprünglich aus Argentinien, ist aufgrund der Liebe und eines Kindes nach Deutschland gekommen und hat aber immer in der Gastro gearbeitet, also auch selbst in seiner Heimat noch. Und irgendwann war halt die Idee, da eine eigene Bar aufzumachen. Das Konzept zu Beginn war eigentlich noch gar nicht so klar. Und dann war er... ja, als das so langsam losging mit der Eröffnung, dann doch nochmal in Madrid Freunde besuchen und hat dann dort auch gesehen, gerade in Spanien ist ja auch dieses Home-Infused-Thema oder Gin-Thema sehr, sehr groß. Und nachdem er dann einen Abend durch eine Gin-Bar nach der anderen gegangen ist und sich dadurch die Karten getrunken hat, hat er gesagt, okay, eine Gin-Bar, so gibt's in Köln noch nicht und das ist das, was wir machen wollen. Und so entstand das The Bear Stück für Stück über die Jahre gewachsen wie ein Wohnzimmer. Und mittlerweile ein sehr beliebter Ort für viele, wo sich einfach alle wohlfühlen.
Also ich bin, das ist ein bisschen was vom Konzept gerade schon mal angeteasert. Also ich bin sozusagen gestolpert als erstes über so eine Geschichte auf der Seite, wo ich mich dann so, hey, du kannst auch dein eigenes Essen mitbringen. Und dann bin ich dann weiter und dann war so das nächste Thema, über das ich dann so irgendwie gestolpert bin, so, ja, hey, 15 eigene Gins und dann liest du dich noch weiter ein und dann denkst du als nächstes so, naja, über 350 Gin-Labels auch nochmal da und dann Tastings und dann irgendwie war auf einmal klar, das ist ein komplett anderes Konzept. Ne? Also es ist so ein bisschen so, stolper immer weiter rein und ich habe viele Jahre in Köln gearbeitet und kenne so die typischen Cocktailbars. Ne? Also es gibt ja auch ein paar ganz berühmte in Köln, ne? die völlig das Gegenteil schon fast sind von der, nicht das Gegenteil, aber so völlig anders. Ne? Die stehen auf jeden Fall, ich würde sagen, mal ganz anders. Jetzt haben wir so ein bisschen was erzählt, jetzt musst du eigentlich mal so ein bisschen aus dem Vollen plaudern. Lass uns mal diese drei Themen mal durchgehen. Wie kam es denn dazu, dass man sagt so, hey, bring doch da selber was mit zu essen?
Also anfangs hatte Markus auch versucht, irgendwie eine kleine Speisenkarte mit anzubieten. Das Ding ist, man hat schnell gemerkt, okay, du schmeißt unter Umständen mega viel Lebensmittel weg, was halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein kann. Es war aber auch so, dass man gesagt hat, okay, wenn die Leute sich schon entscheiden, harten Alkohol zu trinken, dann ist ja eine Grundlage vielleicht auch ganz wichtig oder man bekommt zwischendurch Hunger. Und gerade zu Beginn war es auch einfach eine taktische Frage, so wie schafft man es, die Leute nicht erst nach dem Abendessen im Restaurant oder quasi davor in der Bar zu haben und dann gehen die Leute was essen, weil sie Hunger haben. Und wir haben gedacht, okay, die Leute sollen sich rundum wohlfühlen, sollen das trinken können, was sie möchten. Und damit wir A, keine Lebensmittel verschwenden, aber auch um eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, den ganzen Abend bei uns verbringen zu können, ohne irgendwas vermissen zu müssen.
Machen das denn viele Gäste, können sie, ehrlicherweise?
Mittlerweile ja. Also das kommt auch immer öfter vor, dass die Leute dann sagen, boah, ich bestell mir jetzt was. Wir haben in der Regel immer kleine Snacks da, so eine kleine Mischung aus Chips oder so. Aber es ist natürlich genial, wenn du sagst, ey, wir feiern jetzt einen Geburtstag und ich bringe einen Kuchen mit. Oder irgendwie bringt jeder eine Kleinigkeit zu essen mit. Und wir machen quasi so ein Picknick in der Bar zu dem, was wir gerne trinken wollen. Oder es wird halt dann einfach, der Abend wird doch länger als gedacht. Und die sagen, boah, jetzt doch noch was essen. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock zu gehen, weil es so schön ist. Und dann ist es eine tolle Sache, wenn die Leute einfach über die gängigen Anbieter einfach was zu essen bestellen können. Und das Schöne ist natürlich, auch wenn du jetzt in einer Gruppe mit 10 Leuten da bist, kann im Endeffekt auch jeder das bestellen, was er möchte, ne? Weil so hat jeder das, was er trinken möchte und das, was er essen möchte. Ist ja auch nicht immer so ganz einfach, wenn man sich auf ein Restaurant festlegen muss, ne? Ja. So ist das entstanden.
Eine total coole Idee. Dann das nächste Thema, was mich dann so ein bisschen, diese Gin-Infusions, ne? Also 15 hausgemachte Gins. Ihr braut ja nicht selber Gins, sondern ihr macht es ja so ein bisschen anders, ne?
Genau, richtig. Also Infused Gins, das ist eine Thematik, die gibt es eigentlich relativ lange schon. Und gerade auch, wenn man mal viel in Spanien unterwegs ist, da hast du das auch ganz viel. Da gibt es Bars, die haben beispielsweise nur Infused Gin. Also die nehmen sich einen fertigen Gin und bedienen sich dann der Thematik oder des Konzepts der Mazeration. Mhm. Das heißt, sie legen die festen Zutaten in dem fertigen Gin ein, lassen das Ganze ruhen und durch diesen Direktkontakt von Zutaten und Alkohol findet nochmal ein Aromatransfer statt. Und dadurch hast du halt ein viel intensiveres Aroma, was natürlich dann auch wieder viel mehr Spielerei zulässt, Geschmäcker besser treffen kann. Und du kannst das Ganze dann auch ein bisschen besser irgendwie mit dem Tonic, mit der Bitterkeit vom Tonic kombinieren, um halt eben dann auch Leute irgendwie abholen zu können, die eigentlich gar nicht so gerne Gin trinken oder Gin Tonic respektive, weil denen das zu bitter ist. Und wir haben immer 15 Stück da, so die am besten gehen und probieren aber immer mal wieder aus.
Ich glaube, wir haben so mittlerweile Top 2, 3 Geschmacksrichtungen.
Die Top 2, 3, also wir haben in unserem Bar-Logo, wir nennen uns ja auch ganz stolz Home of the Ehrenfeld Mule. Mules kennt, glaube ich, jeder. Da kommt dann ein Gin von uns selber rein. Der ist mit Basilikum, Ingwer und Gurke eingelegt, hat eine schöne fruchtige Würze, wird dann mit Limettensaft und Gingerbeer aufgegossen und ist halt mega erfrischend, eine leichte Schärfe, trotzdem noch süß mit dabei. Und also das ist auf jeden Fall ein Renner. Wir haben einen Gin, den legen wir ein mit Brombeeren, Veilchen und Rosen. Wir nennen ihn liebevoll Purple Rain, weil er auch eine sehr intensive Farbe kriegt. Und der ist auf jeden Fall auch sehr beliebt, weil er halt eben fruchtig ist. Und die florale Komponente, die dabei ist, jetzt nicht ganz so seifig wird, wie es gerne mal bei floralen Geschmäckern der Fall ist, sondern halt die Fruchtigkeit eigentlich, der Fruchtigkeit so eine schöne Leichtigkeit zurückgibt. Das wäre so Nummer 2. Und dann haben wir noch unseren allseits beliebten Chocolate Bear oder Snow White. Der eine ist mit weißer Schokolade und Himbeeren eingelegt, der andere mit Kakaobohnen, Erdbeeren und Chili. Also fruchtig, schöne
jetzt
Kakao.
Also, so eine Idee, also halt ihr legt dann wirklich weiße Schokolade mit in den Gin ein.
Das ja, genau, Idee, ja. Richtig. Wir haben auch schon ganz abstruse Dinge gemacht, wie zum Beispiel Bacon und Jalapenos. Das schmeckt dann eher wie Chili-Cheeseburger. Da musst du natürlich dann auch nochmal das Ganze ins Eisfach legen, damit das Fett sich abspaltet, ne? Und du das dann filtern kannst vernünftig. Aber das sind halt auch tatsächlich interessante Kombinationen und die sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ne? Also du musst nicht warten, bis ein Hersteller irgendwie mal in einem Destillat verschiedenste Sachen kombiniert. So, wie zum Beispiel Pittermanns mit seiner Schlachtplatte mit Speck und Sauerkraut, sondern du kannst halt auch einfach mal selber ausprobieren. Und das ist schon cool. Also es macht auch Spaß und es ist auch immer wieder spannend für die Leute, das einfach mal.
Nehmt ihr immer so denselben Gin dafür als Grundlage oder habt ihr da ganz viele verschiedene? Sagt ihr vermischt das nicht? Ihr habt also irgendwann mal gesagt,
wir haben eine Basis.
Ihr habt eine Basis, das ist so der Gin, der typische Wacholder wahrscheinlich nur Noten hat und dann kannst du alles damit machen, ne? So.
Genau, richtig. So ein ganz klassischer London Dry, schöne Zitrusnoten, schöne Wacholderkraft, die dann auch selbst in der Infusion noch schön mit durchkommt, wo du den Wacholder schmecken kannst. Und alles wirkt dann sehr schön zusammen und lässt sich sehr, sehr gut kombinieren.
Das finde ich eine total coole Idee. Und dann habt ihr aber noch weitere 350 Gin-Labels. Wie kommt man denn so, ich meine, es gibt, glaube ich, in Deutschland immer, die Zahlen sind immer unterschiedlich, aber ich glaube, so um die 5000 verschiedener Gins. Wie kommt man denn auf die Idee, diese 350 auszuwählen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ein paar haben sich über die Jahre etabliert. Wir haben auch schon ganz oft unsere Karte umgestellt oder gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man auch gemerkt, okay, viele Distillerien fahren ihre Produktion runter oder sind auch gar nicht das ganze Jahr über verfügbar. Also wir haben halt ein Standardportfolio an Gins, was wir immer da haben oder versuchen immer da zu haben. Und eine das schöne Errungenschaft.
Standardportfolio, das sind dann die eher bekannten wahrscheinlich, ne? Die man so, oder?
Ja, also wir haben ein paar London Dries, da zum Beispiel den Bombay Dry oder auch den Beef Eater oder einen Bulldog. Das sind eher so Gins, die man mittlerweile auch kennt in Deutschland. Dann haben wir ein paar deutsche Gins da. The Duke Monkey darf natürlich nicht fehlen. Aber auch ein Humboldt oder einen weiß ich nicht, was haben wir denn noch alles, Windspiel oder Elephant, das sind alles so Gins, ne? Und dann haben wir halt ganz, ganz viele New Western Style Gins oder die, die in diese Kategorie fallen. Und da probieren wir dann auch gerne mal aus. Also es kann auch manchmal sein, dass wir einen Gin 2-3 Wochen auf der Karte haben. Und auf einmal sagen wir, okay, wir probieren jetzt mal neue Dinge aus. Und ich darf dann auch immer vorher probieren, was so neu mit in die Karte kommt. Und eine schöne Errungenschaft aus der Corona-Zeit ist tatsächlich, dass wir mittlerweile auch komplett auf eine digitale Karte setzen, die es uns halt ermöglicht, eine relativ schnelle Anpassung vorzunehmen und dann aber auch vielleicht einfach mal Specials mit reinzunehmen, wo die Leute dann, wo wir denken, okay, das könnte ein interessanter Gin sein, mhm, und das dann nochmal wirklich dem Ganzen nochmal eine Visibilität zu geben, so dass halt mehr und mehr Gins oder auch so Nischen-Gins einfach mal zeigen können, was sie so drauf haben.
Total cool. Und ihr beratet dann jemanden nach, stellt ihr bestimmte Fragen oder wie kommt ihr dann zu dem Ergebnis? Weil das ist immer so, ich werde halt häufig gefragt, so, ey, du kennst dich doch mit Gin aus, was soll ich denn trinken? So, okay. was magst du denn? Also ich hab eigentlich meine Fragen, aber ich bin ja immer noch immer bereit, so noch mehr Fragen kennenzulernen. Wie kommst du denn auf die Idee, den richtigen Gin zu wählen?
Das ist tatsächlich, das Schema ist tatsächlich immer gleich. Ich spreche bewusst von Schema, weil im Endeffekt wir niemals irgendwie nach dem beraten, was wir im Schrank stehen haben und sagen, ich muss jetzt den Gin verkaufen oder den Gin verkaufen oder dafür haben wir jetzt viel Geld ausgegeben, das muss weg. Das ist nicht unser Anspruch, denn was für uns ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, sich von A bis Z wohlfühlen. Das heißt nicht nur von der Atmosphäre her, sondern auch mit dem, was sie trinken. Und da musst du einfach auf den individuellen Geschmack eingehen. Leute, ganz oft passiert es, dass Gäste dann sagen, boah, ich weiß es nicht so, es überfordert mich auch einfach, weil ihr ein großes Angebot habt. Und natürlich kommt dann die Frage nach der Empfehlung. Und da frage ich dann aber auch als allererstes, was magst du denn gerne? Und da gibt's ja schon eine Unterscheidung in den Kategorien zitruslastig, fruchtig, floral, würzig oder kräuterlich, würzig eher schärfer, knackiger oder ein bisschen wärmer. Und das Ding ist aber, dass viele Leute gar nicht so genau wissen, so was bedeutet das denn jetzt alles? Gerade spätestens bei dem Wort floral wird der Blick dann doch eher sehr fragend. Und deswegen ist auch die ganz einfache Frage, was trinkst du denn sonst normalerweise, wenn du gerne oder wenn du mal Alkohol trinkst? Und das gibt immer schöne Rückschlüsse darauf zu, welcher Gin passen könnte. Also wenn mir jemand sagt, ich trinke super gerne richtig trockene Weine, dann würde ich immer zu einem Gin tendieren, der von sich aus auch ein bisschen herber und trockener ist, wo eventuell Grapefruit mit drin verarbeitet ist. Und wenn du das dann noch mit einem schönen trockenen Tonic kombinierst, dann ist die Erfolgsquote eigentlich so bei 100%.
Das ist bei den Anfängern so ein typischer Biertrinker, der sagt so, ach ja, ich trinke mal so einen Cocktail ganz gerne, aber eigentlich trinke ich ja am liebsten ein schönes, jetzt noch schlimmer, Kölsch. So, ja, also du kommst aus der richtigen Stadt.
So schlimm ist das nicht.
Ja, aber im Zusammenhang mit Bier, also ich trinke ja ganz gerne, ich trinke das ja auch ganz gerne, ne? Aber für viele ist es ja eher wässrig. Ne? Das heißt also, da ist ja nicht so viel Geschmack hinter, wie jetzt bei den ganz Norddeutschen oder bei den bayerischen Bieren oder so.
Ja, die sind ja ein bisschen herber, das stimmt. Ja. Also wenn jetzt ein Biertrinker sagt, ich trinke auch gerne mal einen Cocktail, dann ist diese Art von Cocktail halt auch immer noch mal ein guter Anlass oder ein guter Anhaltspunkt für uns zu entscheiden, okay, das funktioniert auch. Denn ich würde auch nie fragen, was die Person gerne isst, weil ich kenne das von mir selber. Ich mag zwar süße Speisen, aber ich mag nicht süßes Trinken. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Welten. Wenn ich jetzt aber tatsächlich jemanden habe, der ausschließlich Bier trinkt und trotzdem sich entscheidet, bei uns mal was auszuprobieren, dann weiß ich aber auch, dass halt irgendwie die Akzeptanz dafür oder die Offenheit zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal, es muss nicht mal in die Richtung Bier gehen, das ist dann schon sehr groß und dann schlage ich einfach mal unterschiedlichste Sachen vor und die Reaktion zeigt einem ja auch, das interessiert den jetzt oder darauf hat der Bock und von da aus kann man immer noch weiterarbeiten. Und ich meine, mittlerweile, das hat sich so vor 2-3 Jahren fing das so langsam an, wenn man sich in Deutschland mal umguckt oder einfach mal Gin und Hopfen sucht, gibt's mehr und mehr Gins, die mit Hopfen arbeiten. Mhm. Und da sind tatsächlich ein paar spannende Produkte dabei. Ab und an haben wir auch mal einen Gin mit Hopfen in der Bar drin. Und die sind dann tatsächlich auch recht interessant und schmecken den Biertrinkern tatsächlich dann doch ganz gut. Ja, also von daher, man muss manchmal gar nicht so weit gehen, ne, und kann auch einfach mal auf das zurückgreifen, was da ist. Wenn wir jetzt keinen Hopfen-Gin da haben, kannst du aber in der Regel auch sagen, okay, vielleicht ein bisschen was Herberes. Oder die Leute sind dann eh offen fürs Probieren und dann schlägt man einfach verschiedenste Sachen vor, versucht zu erklären, wie es schmecken wird. Und dann hat der Gast ja auch den Entscheidungsfreiraum zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal fruchtig und vielleicht dann doch nachher noch ein bisschen würziger oder so.
Du magst aber auch gerne mal einen Gin Tonic. Ich habe das vorhin gehört, als du gesagt hast, ich darf es doch immer schon vorher probieren. Das hat so ein bisschen so die Vermutung nahegelegt, dass du jetzt niemand bist, der sagt so, ach nee, ich mache das nur für die Gäste, sondern dir schmeckt das auch selbst.
Also Gin Tonic habe ich immer gerne getrunken. Mhm. Tatsächlich fing es bei mir an, ich glaube, wie bei vielen Menschen aus so meiner Generation, die halt dann irgendwie auf irgendwelchen Partys, Privatpartys, dann einfach mal mit Gin Tonic in Berührung kommen. Mhm. Sonst war es auch immer hauptsächlich Bier oder mal ein Wein. Und ja, irgendwie bleibt man dann doch auf diesem, ich glaube, man mag es oder man mag es nicht. Mhm. Dann gibt es noch diese schlechte Erfahrung mit eher dem günstigeren oder schlechteren Gin und einem schlechten Tonic. Und dass man dann von vornherein erstmal sagt, nee, mag ich nicht. Aber Gin Tonic hat mich irgendwie so richtig abgeholt. Und
ich habe da mal eine Gegenthese in einem anderen Interview, was demnächst auch veröffentlichen wird. Es gibt so eine... wenn man Menschen fragt, ist so die These daraus, wenn du so einen Gin Tonic magst, was ist so dein Lieblings-Gin Tonic? Da kommen irgendwie über 80% wohl angeblich auf die Idee bei einer Blindverkostung, dass so ein Jordans mit einem Schweppes eigentlich das ist, was man will, weil das hat man kennengelernt. Ne? Das würden jetzt viele Gin-Kenner sagen, so, naja, aber es gibt ja auch gute Jordans, aber die meisten haben ja eher den aus dem Aldi oder aus dem, was ich weiß, wirklich für wenig Geld mit wenig Alkohol drin. Das ist so ein bisschen das, was mich auch verwundert hat, weil selbst mir schmeckt der nicht, ne? Aber anscheinend muss es da ja eine ganz große, experimentiere mal nicht, ich nehme mal das so, oder? Gibt es das bei euch auch viel oder eher weniger?
Das gibt es eher weniger. Ich muss aber dazu sagen, ich finde halt generell ist maßgeblich, was einem schmeckt. Mhm. Und Gordon's ist kein schlechtes Produkt. Es ist halt ein günstiges Produkt. Und das ist so ein Typ, ich weiß nicht, ob es generell so ein Ding ist, aber ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland ist das so ein typisches Ding, dass es günstig und Leute kennen aber den Unterschied zwischen günstig und billig oft nicht, stempeln etwas Niedrigpreisiges als billig ab und dann ist es schlecht. Mhm. Genauso wie Schweppes auch ganz, ganz lange einen schlechten Ruf hatte, weil sie waren halt ganz lange das einzige Tonic am Markt. Dann kam der Gin-Hype in Deutschland auf, die anderen Tonics kamen dazu und wie das halt so ist mittlerweile mit konkurrierender Werbung, wird dann so ein Stempel aufgesetzt und ich habe ganz oft Gäste in der Bar, die auch sagen, ja, ich will aber keinen Schweppes. Und dann stellt sich raus, sie haben es noch nie probiert und sind dann doch überrascht, dass sie jetzt Schweppes in ihrem Gin and Tonic haben.
Übrigens, ein Liebhaber vom Schweppes tatsächlich unter den Tonic-Worten. Ja. Ist eines.
Und ich habe es auch mal in einer Blindverkostung gemacht und war dann doch überrascht, dass ich das Indien von Schweppes doch am besten mitfand, neben Fever Tree. Und das Thomas Henry dann doch gar nicht so gut abgeschnitten hat, zumindest in den Gins, die ich verköstigt habe. Prinzipiell, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzugehen, ich selber trinke tatsächlich nicht ganz so viel Alkohol, während der Arbeit schon mal gar nicht. Und aber ich probiere halt zumindest und da gehe ich dann genauso, wie es in den Tastings auch ist. Ich nehme mir eine kleine Probe, probiere, wie schmeckt das Ganze pur, denn das ist eine schöne Entwicklung, die wir beim Gin gerade sehen. Die Hersteller machen sich mehr und mehr Gedanken, dass ihr Gin auch pur genießbar ist. Probiere das Ganze dann noch auf Eis und mit Tonic, um einfach zu sehen, wie entwickelt sich der Gin, wie kann man den gut trinken. Manchmal merkt man dann beim Purprobieren auch, wow, das wäre der perfekte Gin für zum Beispiel Negroni oder ein Martini oder was auch immer und probiert das dann aus. Aber prinzipiell trinke ich tatsächlich nicht ganz so viel und auch nicht so oft. Und ist es ein Genussding.
Wie viel Tonic-Wasser habt ihr denn? Da haben wir gerade schon mal angefangen. Wie viel verschieden habt ihr da? Seid ihr da auch so gut bestückt oder seid ihr da bei den typischen 3-4?
Ich finde halt, je mehr Auswahl du anbietest, umso mehr überforderst du Menschen. Und
das sagt diejenige, die 350 Gins und 15 eigene im Angebot hat. Okay.
Ja, aber du kannst ja nicht von jeder Kategorie nur irgendwie zwei Gins hinstellen und dann erwarten, dass die Leute den ganzen Abend nur diese zwei trinken. Ja. Also von daher, aber bei den Tonics, da haben wir es ein bisschen klassischer gehalten. Wir nehmen halt als Pouring Tonic Schweppes und Thomas Henry, das, was gerade verfügbarer ist. Und als Premium-Produkt haben wir tatsächlich noch Fever Tree mit drin, da das Indian Tonic, das Mediterranean und das Premium Dry, also das zuckerreduzierte. Daneben haben wir noch das Schweppes Dry, weil das nochmal ein bisschen knackiger ist als das von Fever Tree. Und das war's. Weil das sind alles schöne Tonics, die sind solide und da kannst du nichts mit verkehrt machen. Und ich meine, mittlerweile gibt's auch Gäste, die sagen, ach, ich mag keine Bitterlimonaden, könnte ich ein Soda zu meinem Gin haben. Mhm. Ist natürlich auch kein Problem. Einige Gins funktionieren auch sehr gut mit einem Ginger Ale, wenn die Leute das mit dem Wasser nicht so gerne mögen und lieber noch ein bisschen Geschmack mit dabei hätten. Und das reicht aber auch vollkommen aus. Also klar, die Welt des Tonics ist super und wir wissen, glaube ich, alle, dass je nachdem, welchen Gin du mit welchem Tonic kombinierst, der nochmal ganz anders schmecken kann, aber man muss es auch nicht übertreiben. Mhm. Punkt.
Finde ich erstmal total gut. Wenn ich jetzt euch suche, Köln-Ehrenfeld, das ist wie weit von der Innenstadt entfernt?
So für zu den Fuß nicht oder Kölner. Mit der Bahn?
Ja, ich glaube, zu Fuß ist es ein bisschen zu weit. Ne? Wie viele Stationen sind es mit der S-Bahn?
Also mit der S-Bahn fährst du vom Hauptbahnhof aus, ich glaube, das sind zwei Stationen. Du fährst, der eine Zwischenstopp ist noch Hansaring und danach kommt dann direkt Bahnhof Ehrenfeld. Und wenn du mit der U-Bahn fährst, fährst du 3, 4, 5 Stationen, aber du kannst auch relativ gut laufen. Also das ist ein schöner Spaziergang von 20 Minuten. Mhm. Da kommst du noch am Grüngürtel vorbei und so. Also das ist echt total entspannt. Ich meine, der Innenstadtkern von Köln und auch die anliegenden Veedel sind tatsächlich doch nahe beieinander, als man denken mag. Und deswegen passt das echt sehr gut.
Wann habt ihr geöffnet? Zu welchen Tagen?
Mittwochs bis samstags aktuell von 19 Uhr an. Unter der Woche machen wir um Mitternacht Feierabend und freitags und samstags mindestens bis 2. Also wenn es dann noch länger geht und der Laden gut gefüllt ist, dann sagen wir natürlich nicht so, ist 2 Uhr, Tschüssikowski, sondern wir sagen dann schon, jo, wir bleiben einfach so lange auf, wie ihr noch mitzieht.
Da haben wir noch ein ganz wichtiges Thema, das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, bei den Tastings. Ich finde ja diese Tastings und Workshops, das merkt man so ein bisschen, dass ihr jetzt nicht einfach nur so eine, weswegen ich auch unbedingt das Interview mit dir machen wollte, war, ihr seid halt einfach nicht eine beliebige Gin-Bar, ne? Sondern man merkt halt, dass ihr in jeder Richtung mit allen Themen euch beschäftigt, was Besonderes macht und dass das so ein bisschen so, na, ein bisschen ist auch untertrieben, dass das so ein bisschen mit Liebe gemacht wird. Ne? Das ist so, ich kenne in ehrlicherweise zu der Zeit, wo ich so viel in Köln unterwegs war, bin ich so in den typischen 3, 4 Cocktailbars hängen geblieben und habe auch irgendwann mal eine ganz kleine für mich gefunden, die in Köln ist das so ein Ding, man arbeitet in einer bestimmten Cocktailbar und macht sich dann selbstständig, habe ich das Gefühl. Und macht das seine eigene. Das,
ja.
Und, also ein Insider für die Kölner. Aber ich war leider damals nicht so nicht bei euch gewesen. Und trotzdem ist das alles eine gewisse Kopie und sehr ähnlich und jeder hat zwar so einen etwas eigenen Stil, aber ihr seid so ganz besonders, so ganz anders. Was macht ihr denn noch? Ihr macht nochmal Gin-Verkostung? Ist das noch etwas, bietet ihr das jetzt auch nach Corona wieder an oder wie läuft das?
Also erstmal Dankeschön. Ja, wir sind dann doch etwas anders und das merkst du auch ganz oft bei Gästen, die das erste Mal zu uns kommen. Mhm. Wir merken jetzt auch wieder, dass Messebesucher zurückkommen, dass Piloten oder Stewardessen, die auf der Durchreise sind oder gerade mal in Köln für einen Tag, dass die zwischendurch mal vorbeikommen. Und das Lustige ist immer, wenn wir ganz neue Gäste bekommen, die kommen rein, wenn die aufgrund von Google oder was auch immer kommen, und die kommen rein und sind erstmal ein bisschen verwirrt, weil sie denken, Moment, aber das ist doch eine sehr hochbewertete Bar, auch bei Google. Und das ist eine Gin-Bar. Und Gin-Bar assoziieren viele Menschen mit schick und sehr
heiß.
Und dann kommen sie bei uns rein und sehen erstmal ein liebevolles Chaos aus sehr vielen Details und aber einer Atmosphäre, die zum Wohlfühlen und halt eben Entspannen einlädt. Das ist schon mal so der erste Moment, wo die Leute sagen, ach krass. Und in der Regel ergeben sich die Leute diesem Vibe und haben einen schönen Abend bei uns. Das ist halt schon mal ein bisschen anders. Generell, die Cocktailbars, die es in Köln gibt, sind wunderschön. Es ist eine schöne Szene auch und alles sehr, also ich habe höchsten Respekt.
Und auch eine sehr erfolgreiche Szene, ne? Also die Cocktail, nicht, dass es jetzt nicht rüberkommt, haben wir ja, glaube ich, sehr viele hochprämierte Cocktailbars in Köln, die über anderen Städten, ne?
Genau. Genau, das Sudermann und Unamor, das sind alles so Cocktailbars, die sind sehr high fashion, weil sie halt einfach auch so einen extrem hohen Standard haben. Und es ehrt uns immer sehr, wenn Gäste, die genauso in diesen Bars verkehren, dann auch zu uns kommen und sagen, hier ist es auch toll, eure Drinks sind super und ihr steht da in nichts nach. Also wir sehen das immer sehr verlegen, weil wir dann denken, okay, das ist halt einfach eine ganz andere Liga. Aber das freut uns natürlich trotzdem, dass die Leute sagen, ja, hier ist halt einfach anders und hier fühlt man sich zu Hause und kann trotzdem hochqualitativ gute Drinks genießen. Und das ist wirklich so ein bisschen auch, was für uns ganz wichtig ist, dieser Wohlfühlfaktor. Und dabei zählt für uns einfach, egal wie du aussiehst, egal welche Orientierung du hast, welches Geschlecht du hast, sei einfach ein netter Mensch und dann fühl dich bei uns wohl. Also das ist für uns das Allerwichtigste, egal welcher Couleur, egal woher du kommst, ob du gerade eine Woche in Köln bist, einen Tag in Köln bist, ob du reich oder arm bist, wenn du dich bei uns wohlfühlst und weißt, respektvoll miteinander umzugehen, dann ist das alles fein. Das ist für uns das A und O.
Und, wir müssen langsam zum Schluss kommen, weil wir haben schon alles, wir hatten schon festgestellt, dass wir jetzt noch 2 Stunden weiter quatschen können, weil ihr habt einfach so viel zu dem Thema. Und vielleicht ist es auch mal so, dass wir nochmal so ein, vielleicht vor Ort mal was machen müssen, also nochmal wiederkommen, weil ich glaube, dass das nochmal ganz cool sein sollte. Aber ich würde gerne noch, weil es auch für diejenigen, die von weiter weg kommen von Köln, ja so ein Event, so ein Gin-Tasting hier auch mal ein toller Anlass wäre, ein Wochenende im schönen Köln zu verbringen.
Auf jeden Fall.
Deswegen erzähl doch noch mal ein bisschen was zum Gin-Tasting.
Ja, die Tastings gibt es in zweierlei Formen. Wir haben einmal das öffentliche Tasting, was in der Regel am 2. und 3. Samstag im Monat stattfindet. Da kann man ganz unkompliziert Tickets online buchen. Private Tastings wäre die andere Sache. Ab 6 Personen kann man das buchen, dann ist man unter sich in der eigenen Gruppe und der Ablauf ist aber im Endeffekt der gleiche. Es gibt einen Welcome Drink, es werden 5 Gins verköstigt, die sind auch immer unterschiedlich, also ich rede da nicht immer über die gleichen Gins und es gibt Fingerfood, wir haben 2 Stunden zusammen Spaß, es gibt kleine Details zur Geschichte des Gin und am Ende haben alle leicht einen sitzen und sind glücklich.
Also wenn das jetzt keine Empfehlung war für all die Hörer, doch mal sich auf den Weg nach Köln zu machen. Und für die Kölner ist es ein Muss sozusagen, wer Gin-Liebhaber ist, einfach bei euch mal einzukehren.
Auf jeden Fall. Also und ich würde nicht sagen ein Muss, aber über kurz oder lang kommt man dann doch bei uns vorbei.
Ich darf das sagen, dass das ein Muss ist.
Ja.
Es hat mich total gefreut, das Interview mit dir. Vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit aufgebracht hast und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir.
Ich freue mich auch mega. Vielen Dank, dass du das Interesse an uns zeigst und tatsächlich wir diese Folge aufnehmen konnten. Ich fand es total angenehm und freue mich schon auf das Ergebnis.
Als nächstes kommen wir zu den News. Wir haben uns überlegt, dass wir euch in regelmäßigen Abständen Neuigkeiten aus der Gin-Welt präsentieren wollen und ja, wir hoffen, dass wir jetzt bei den ersten News 1-2 interessante Nachrichten dabei haben. Ich fange direkt mal an. Kommen wir zum Thema Cocktails. Cocktails gibt es ja das eine oder andere, was man zu Hause machen kann. Bacardi hat jetzt hier was rausgebracht, was sozusagen eine fertige Cocktailmischung für zu Hause ist. Das Ganze nennt sich Tails, soll auf Premium-Cocktail-Qualität sein, ist ursprünglich fürs Gastgewerbe hergestellt worden und natürlich für uns Gin-Trinker ist jetzt Bacardi und Bacardi Rum nicht unbedingt die Zielgruppe, aber mit den Tails-Cocktails gibt es jetzt auch einen Cocktail, der im Prinzip der Gin Gimlet ist. Da wird empfohlen, den Bombay Sapphire Gin für zu verwenden. Darüber hinaus bietet Bacardi auch noch die Cocktails Rum Daiquiri Whisky Sour und den Espresso Martini Cocktail an. All das wird in den Tales-Flaschen ab April verkauft, sowohl offline wie online. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Vereinfacht soll einem der Nutzer der QR-Code auf der Flasche selber. Der verlinkt zu einem kleinen 30-sekündigen Anleitungsvideo, wo einmal noch erklärt wird, was brauche ich eigentlich, wie mische ich mir den Cocktail zusammen und wie kann ich eigentlich das Ganze dann für zu Hause gestalten. Bacardi selber sagt, die haben in Vergangenheit festgestellt, dass gerade dieses Zuhause Cocktails genießen und Cocktails mixen immer mehr in Mode gekommen ist. Verständlicherweise die letzten 2 Jahre wahrscheinlich eher auch durch die Pandemie. Aber nichtsdestotrotz, Bacardi erhofft sich hier, dass man auch dann im Prinzip zu Hause in der Lage ist, mal einen ziemlich guten Cocktailgeschmack hinzubekommen. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht werde ich das auch mal ausprobieren. Ich hatte in der Vergangenheit was Ähnliches mal ausprobiert von Granini, war aber da nicht wirklich von überzeugt. Also man kann gespannt sein. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar dem Aviation Gin. Dem einen oder anderen mag der Gin natürlich bekannt sein. Es handelt sich dabei um den Gin von Ryan Reynolds. Und in der Vergangenheit gab es schon das ein oder andere lustigere Video, wo er Werbung für seinen Gin machte. Jetzt ganz aktuell nimmt er das Thema Sicherheitsanweisungen im Flugzeug nochmal etwas genauer unter die Lupe. Und in Kooperation mit British Airways gibt es hier ein recht amüsantes Video, wie man die Sicherheitsanweisungen im Hinblick auf die Benutzung seines Gins nochmal ganz neu interpretieren kann. Auf jeden Fall ein Video, was sich mal lohnt, nebenbei anzuschauen. Wer das ganze Thema noch nicht so genau kennt und in der Vergangenheit noch nicht mitbekommen hat, einfach mal das Thema Aviation Gin, Ryan Reynolds und dann auch in Kombination mit Hugh Jackman das eine oder andere Video mal auf YouTube googeln. Ich finde die Sachen ganz interessant und lustig. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ist mal wieder ein bisschen Werbung und was Lustiges in eine etwas andere Richtung. Also auf jeden Fall sehenswert. So, kommen wir als nächstes zur Auszeichnung eines ganz besonderen Gins. Man könnte sagen, der beste Gin der Welt kommt aktuell aus Deutschland. Und zwar geht es um den Global Spirits Masters Wettbewerb 2021. Der wurde Ende letzten Jahres verliehen. Und dort hat der Elephant Strength Gin die Auszeichnung Gin Master bekommen. Der Gin stammt aus Mecklenburg-Vorpommern und wurde in einer Jury aus markenungebundenen Experten und einer Blindverkostung im Prinzip probiert. In der Jury selber befinden sich unter anderem Journalisten, Einzelhandelseinkäufer, Barkeeper und versuchen so einen relativ neutralen Eindruck des Gins zu bekommen. Eine Besonderheit vielleicht dieses Elephant Strength Gin sind seine 57 Volumenprozent Alkohol. Also ist deutlich mehr als ein klassischer London Dry Gin oder Dry Gin. Allerdings hat das dem Geschmack keinen Abbruch getan. Die Jury beschreibt relativ gut, wie dieser Gin geschmeckt hat. Also ich zitiere das vielleicht einfach mal. Der Elephant Strength Gin ist ein traditioneller, wacholderbetonter Gin mit ausgeprägten Blumen- und Zitrusnoten sowie exotischen Holznoten und reifen tropischen Früchten. Mit 57% hat er eine Menge Kraft, aber unsere Junioren fanden ihn wunderbar ausgewogen. Er ist frisch, lebendig und hat immer noch diesen unterschwelligen Aspekt von Wacholder. Einfach umwerfend. Und anscheinend, dass die Hersteller von dem Elephant Strength Gin auch Gin generell recht gut können, zeigt sich auch in der Auszeichnung Gold für den Elephant Slow Gin oder den Elephant London Dry Gin. Das ist nochmal eine Auszeichnung auch innerhalb dieses Wettbewerbs für einen ganz besonderen Geschmack. Also der Wettbewerb in sich unterteilt sich auch nochmal in 14 unterschiedliche Wettbewerbe, damit auch die verschiedensten Ausprägungen von Gin sozusagen ihre Bewertungen bekommen können. Genau, vielleicht noch zum Namen etwas. Grundsätzlich ist es so, dass der Hersteller seit 2013 am Markt ist und im Prinzip eine relativ hohe Passion für die Natur Afrikas hat, daher auch der Name. Teilweise werden bei den Botanicals auch afrikanische bzw. ja afrikanische Pflanzen verwendet. Also ich bin im Prinzip begeistert, dass das Ganze erstmal nach Deutschland gegangen ist. Ist auf jeden Fall spricht für die hohe Qualität am deutschen Markt, was ich super finde. Zusätzlich einfach mal interessant, dass auch ein so hochprozentiger Gin durchaus seine Geschmacksnoten in dem Bereich ausprägen kann. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich zeitnah die Möglichkeit bekomme, diesen Gin, also in der Ausprägung habe ich auch noch nicht getrunken, mal ausprobiere. Könnte ja nochmal ganz interessant sein. Kommen wir dann zu einem etwas kleineren Thema, aber sei hier auch mal erwähnt. Und zwar geht es um das Thema des Jordans 0,0% Gins. Der ist Ende letzten Jahres gestartet und soll eine alkoholfreie Gin-Alternative sein. Ja, im Prinzip nichts anderes als geschmacklich das, was ein Gordon Gin ist und daran angelehnt, im Prinzip dann aber mit 0,0%, konkret eigentlich 0,015% Alkoholvolumen, aber gut, das zählt ja dann als 0,0. Was noch hinzu erwähnt sei, ist, es wurde kein Zucker dazugegeben, was ich schon mal sehr gut finde. Allerdings gibt es wohl irgendwelche Säureregulatoren, Konservierungsstoffe sowie auch Süßungsmittel. Das heißt also, insgesamt klingt das etwas nach Gepansche. Ich weiß nicht, was ich von solchen Gin-Alternativen halten soll. Klar gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, ich möchte keinen Alkohol trinken, aber ist das noch das, was einen Gin ausmacht am Ende des Tages? Wie ist denn eure da Meinung dazu? Also für mich ist das eher sowas so, kann man mal probieren, aber ist vielleicht doch nicht das Gleiche. Kommen wir mit den nächsten Gin-News zu einem etwas wissenschaftlicheren Thema. Und zwar liegen eine Reihe von Forschungsergebnissen zum Thema des Gin-Marktes vor. Warum habe ich mir das mal rausgesucht? Weil das ein oder andere, was in diesem Bericht erwähnt wird, doch insgesamt ganz interessant ist. Also zum einen gibt es das Thema Premiumisierung. Das heißt einfach Premium-Produkte, sei es Premium-Getränke generell, wie aber auch Premium-Mix-Getränke oder handgemachte Cocktails sind immer noch das Thema, was auf jeden Fall von vielen Leuten gefragt ist. Spricht auch so ein bisschen für das, was man gerade am Markt sieht, dass ja auch teilweise man zu Hause relativ gute Cocktails herstellen kann. Dann ist natürlich interessant, welche Auswirkungen denn die Pandemie insgesamt auf die Gin-Welt gehabt hat. Da ist auf jeden Fall festzuhalten, dass die breitflächige Marktschließung erhebliche Störungen in dem Ausmaß hatte, wie normalerweise das Dasein rund um den Gin gewachsen wäre. Also hier gibt es auf jeden Fall etwas, was sichtbar ist. Mal sehen, die Ausgehbeschränkungen lockern sich ja jetzt ein bisschen wieder. Wir bewegen uns langsam wieder Richtung Sommer. Wird dann vielleicht auch wieder da eine kleine Trendwende einkehren. Ansonsten zeigt sich auch im Rahmen der Pandemie, dass das Thema Premiumisierung einer der Haupttreiber ist, wenn es darum geht, dass ich im Prinzip Wert darauf lege, als Kunde die Sachen Premium-Cocktails zu konsumieren oder auch einfach Premium-Alkohol zu konsumieren. Dann gibt es einen Bereich, der ebenfalls zugenommen hat, ist der Bereich rund um die Crafted Cocktails, aber auch um das Thema Crafted Gin. Was sich darunter verbirgt, ist so ein bisschen auch gewisse Trends, die man ja sehen kann, dass es bei dem einen oder anderen Hersteller nicht mehr nur bei dem normalen klassischen Dry oder London Dry Gin bleibt, sondern dass natürlich auch in verschiedene Richtungen experimentiert wird. Da versuchen natürlich die Gin-Hersteller auch so ein bisschen das ein oder andere aus, also probieren das ein oder andere aus, um nochmal zu schauen, was auch von den Kunden, also euch im Prinzip, angenommen wird. Grundsätzlich natürlich interessant, wie da die Entwicklung ist und welche Trends es gibt. Ich weiß nicht, das Thema Craft Gin, ist das interessant oder nicht? Ich werde das auf jeden Fall nochmal ein bisschen im Auge behalten. Persönlich bin ich dann auch eher bei den eher klassischen Gins und nicht in diese ganz, ganz moderne Richtung rein, aber das ist ja auch jedem das Seine. Ist auf jeden Fall interessant, dass das jetzt auch nochmal so aus einer wissenschaftlichen Sicht betrachtet wird, wo da die Trends liegen und in welche Richtung das sich die Gin-Welt generell in den nächsten Jahren bewegen könnte.
So, wir sitzen jetzt hier zusammen, Hermann und ich, in einer kleinen Bar, die ich während Corona zusammengezimmert habe. Hermann, schenk doch schon mal ein hier. Wir haben hier so ein...
Wir haben halt was ganz Feines hier.
Genau. Wir haben den Roku-Gin hier.
Roku-Gin. Japanisch, ne?
Das ist ein japanischer Gin, der... Also ich hatte erst gedacht, das wäre ein gemachter Fake-Gin, der mir sicherlich absolut nicht schmeckt. Und
mal hier so ein bisschen was.
Theoretisch müssen wir uns ja auch ein bisschen mehr eingießen, damit sich dann hier das Aroma auch entfalten kann. Aber du musst noch fahren, ne?
Ich muss noch fahren, ja. Inoffiziell. Ja, möchtest du noch ein bisschen, soll ich noch mehr bei dir reintun?
Ja, gib mal noch ein bisschen, dass ich dann hier auch...
Ja, nicht über die Technik.
Dann, Technik. Wir hoffen auch, dass der Ton dieses Mal funktioniert. Ich habe ein bisschen rumgebastelt, damit das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weiß aber nicht, ob das schon geklappt hat. Gerne Kommentare dazu. Ich weiß noch nicht, wie es funktionieren soll. Also ich erzähle mal was zu der Flasche hier. Das ist eine, ist das eine sechseckige? Eine sechseckige Flasche, so in so einem typischen japanischen Pinselstrich-Design. Ich finde die Flasche ganz cool, vor allen Dingen, weil du alle diese Botanicals sind auf jeder Seite, das ist eine sechseckige Flasche, sechs Botanicals und die sind da so erhaben drauf gezeigt. Was sind das für sechs Botanicals? Die hatten wir uns schon mal rausgesucht. So,
Sakura-Blüte, Kirschblüte.
Genau. Das ist wahrscheinlich, wenn Sakura-Blätter werden, dann die Kirschblütenblätter sein.
Ja.
Yuzu-Schale.
Ja. Sencha-Tee.
Sencha-Tee und
Gyukoro-Tee.
Es fällt uns nicht alles leicht, das auszusprechen, aber was leicht ist, ist nachher die Wacholderbeere und Angelika-Wurzel. Vergessen haben wir noch den
Sancho-Pfeffer.
Den Sancho-Pfeffer, genau. Ich bin gespannt, wie der hier gleich schmeckt, weil riechen, riech mal an der Flasche hier direkt, der ist zitrusfruchtig, also man Angelika-Wurzel, ja, Koriander, also schon mal das erste Kirschblüte habe ich noch nicht so ganz, Zitronenschale, Bitterorange, ja, aber beim Geruch her, das ist ein...
Ja, aber insgesamt nicht schlecht vom Geruch. Ne? Also
das ist angenehm, ne? Der ist noch nicht beißend. Ist noch nicht beißend.
Der übertreibt es nicht, aber...
Wie viel Alkohol hat er denn?
43, glaube ich. 43.
43% Alkohol?
Mhm.
Jo. Also, dann wollen wir jetzt mal hier ins Schmecken kommen und mal gucken, was denn dieser Gin so von sich gibt. Erzählen.
Ja, also eigentlich sehr weich vom Geschmack her.
Hm. Aber trotzdem Power, oder?
Ja, also ein merkbarer Abgang, aber es ist dann trotzdem irgendwie rund. Also es ist schon Mut, würde ich mal sagen. Also es ist auf jeden Fall...
Angenehm überrascht, auch vor allen Dingen von dem Preis. Ne? Also jetzt gerade aktuell hier bei Amazon steht ja mit knapp 27 Euro drin. Und ich finde für die Dekoration, den Geschmack und was der so bietet, ist das eigentlich gar nicht schlecht. Ne?
Vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Also
Jetzt merke ich gerade, wie schlecht ich mich vorbereitet habe und wieder dann nochmal ich überlege, wie toll sich unsere Vorgänger vorbereitet haben. Die hätten jetzt bestimmt gewusst, was das bedeutet, dass die Botanicals nach dem Shun-Prinzip geerntet werden, um somit den perfekten Geschmack zu erreichen. Ich habe keine Ahnung, ist wahrscheinlich Ich will nicht blasphemisch sein, aber es könnte sein, dass es dann halt nur bei Sonnenuntergang irgendwie geerntet werden darf und in
die
Brüchte.
Ja, also die zumindest laut Hersteller, es gibt schon einige Sachen, die bedacht werden bei der Herstellung. Ne? Das ist sehr auf die traditionelle Handwerkskunst, so japanisch das Ganze gedacht wird. Komm doch mal bitte hoch, Miss Kohl. Dankeschön. Und dass man auch da guckt, dass man die einzelnen Botanicals, die werden alle nochmal einzeln destilliert. Ne? Das merkt man auch so ein bisschen, dass der Geschmack insgesamt also sehr rund ist. Ich finde diese Ausgewogenheit, das kommt da schon ganz gut durch. Also
der Abgang ist noch da. Also ich habe vorhin mal einen Schluck genommen, wer bei mir schlürfen hat, gehört. Also es ist noch, ist eigentlich wirklich jetzt, es ist zwischendurch einmal kurz scharf, aber ansonsten eigentlich sehr angenehm, ne?
Ja, ja, genau. Also ich finde nicht, dass das so ein brennender Abgang ist oder sowas. So, ne? Das meinte ich hier mit dem Runden. Ne? Das ist schon. Passt schon ganz gut.
Mhm. So. Wir haben uns überlegt, dass wir mal so für uns mal so ein paar Sterne vergeben, irgendwie für sowas Geschmack, was Nosing und Abgang angeht.
Genau. Also der Klassiker so, 1 bis 5 Sterne, ne? Mhm. Für 1 ganz schlecht und 5 ganz gut oder so. Das war die Idee. Und haben dann so versucht, das mal in, was hattest du gerade gesagt, Nosing, Geschmack, Abgang. Das waren so genau. Die Kategorien eigentlich, ne?
Dann leg mal los. Was sagst du denn beim Nosing?
Nosing, ja, würde ich so 4 bis 5 Sterne, wobei es ist so, also ich kenne andere Gins, die lassen noch mal mehr erhoffen, einfach vom Geruch her, deswegen wäre ich also bei 4.
Also ich bin, Geruch ist wirklich, ja, also ich mag zitruslastige Wacholder, das ist der, also von daher schon alles gut, aber so ein bisschen komplexer fände ich nicht schlecht, also ich wäre so bei 3.
Mhm.
Könnte mich aber auch auf eine 4, ich kann mich auf eine 4 einigen.
Ja, sehr schön.
Sagen wir es mal so, aber sagen wir eine, eher so eine knappe
Zahl. Eine Kompromiss 4.
Ja. Beim Geschmack, also auch wieder dann, wofür ist dieser Gin? Ne? Ich glaube, für den Einsteiger, der jetzt nicht so der typische Whisky-Kenner ist, der sich dann, ich sag mal, alles auch völlig auseinandernimmt und das wirklich in seine letzten Aroma-Vielfalt zerlegen will, glaube ich, ist das einfach ein netter Trink-Gin. Also ich kann mir auch vorstellen, der ist jetzt nicht so, der hat von nicht zu viel. Das heißt, den werde ich auch sicherlich mit ganz, ganz vielen mixen können. Müssen wir gleich auch mal ausprobieren.
Mhm.
Von daher ist vielleicht unfair gegenüber dem einen oder anderen Gin, den wir noch testen werden, von denen ich ja weiß, dass ich sie so hier in der Bar stehen habe und die nochmal eine ganz andere Komplexität reingeben und die ich aus anderen Gründen eine genauso hohe Bewertung geben wollen würde. Ich würde 5 Sterne geben. Weil das einfach ein super Trink-Gin ist. Jetzt anders, also ist so. Ich finde, das ist ein guter Gin.
Ja, ich schieße mich dem an mit den 5 Sternen. Also ich wäre auch dabei. Ich hätte auch gesagt, das ist geschmacklich, ist das eine runde Sache. Also das passt auf jeden Fall.
So, ich probiere mal was aus. Hört man mich hier hinten?
Ja, sag mal was.
Okay, also. Wenn man das Gepolter gehört hat, die Bar ist nicht ganz so groß und der Kühlschrank ist nicht so weit entfernt. Und wir probieren jetzt einfach mal was aus. Und zwar, ich glaube, dass der Gin nicht stark genug ist für so ein Schweppes Tonic. Sondern eher für, ich habe hier mal von Fever Tree, das wird man noch häufiger hören, weil das wirklich so meine Favorites auch sind. Einmal das Premium Indien und das Mediterrane. Also mal schauen, ob er mit dem Mediterranen zurechtkommt oder ob das Mediterrane ihn tatsächlich, wie sagt man, erschlägt. So, aus unserer Vergangenheit weiß ich, dass der Hermann eher für das Mediterrane ist.
Yep. Hat er sich gut gemerkt.
Genau, ja. So, ganz wenig da nochmal rein.
Ja.
Wir machen jetzt hier eine Mini-Mischung sozusagen. Um einfach mal selber zu einem Ergebnis zu kommen. Ich reiche dir mal hier den Mediterranen rüber. Ich nehme das Indien. So, dann wollen wir mal gucken, oder?
Ja, nehmen wir mal.
Erschlägt das Tonic den Gin oder noch nicht?
Ah, das ist ganz, also gut, wenn man sagt, so man will dem Gin was Gutes tun, dann würde man sagen, er kommt noch so gerade dran vorbei. Aber eigentlich ist das Tonic zu viel.
Ja, das hätte ich mir fast gedacht. Ja. Deswegen ist das Indian, das Fever Tree Indian Tonic, das würde ich empfehlen. Also als Best Surf ist das, glaube ich, ein ganz guter Ersatz. Jetzt kostet der Gin aber auch nicht so viel. Und der einfache Trick ist dann, du machst einfach die, machst die Mischung ein bisschen härter. Ne? Ja. Hast anstatt der 5Cl, machst du einfach 6Cl dann rein und schon dürfte das alles wieder passen. Und ich glaube, bei dem Preis kann man sich das durchaus auch leisten.
Mhm. Ja. Also trinken kann man schon, ne? Aber wie gesagt, so ein bisschen, wenn man den, wie man es auslegen möchte, ob Goodwill oder not so Goodwill.
Okay, dann also Best Surf haben wir. Das ist das Fever Tree Tonic Water. Wie ist denn jetzt so unser allgemeines
Fazit? Was wir eben vergessen hatten, den Abgang jetzt noch eben.
Ja, der Abgang.
Also da wäre jetzt auch so, ne, ist okay, man merkt eine Schärfe. Für mich wären es eher so Richtung 3 Sterne.
Ja, ich war vorhin so euphorisch, was den Geschmack angeht, weil das halt so ein guter Allerwelts-Gin ist. Mhm. Für mich war das lange Zeit der Bombay Saphir, ist es aber nicht mehr. Kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn wir ihn irgendwann mal testen werden. Ich glaube, das ist so ein Gin, den sollte jeder mal so im Schrank haben, um dem einen oder anderen, der nicht so was ganz Exklusives mal probieren will, den kann man damit, glaube ich, einen richtig guten Gefallen tun. Aber beim Abgang wäre ich auch eher so noch einen drunter, 2,5.
Ja.
Wir haben keine
halben Sterne.
Also sagen wir dann 3.
Ja, sagen wir 3.
Na, beim Geschmack waren wir uns, glaube ich, einig. Ne? Warum ist er bei dir so bei 5? Ich meine, wir haben ja durchaus schon den ein oder anderen wirklich richtig, richtig guten Gin getestet. Kannst du mir da folgen oder hast du dann nochmal...
Es ist einfach, also insgesamt, ne, also es erschlägt einen nicht, der Geschmack, sondern es ist einfach so, es ist insgesamt eine runde Sache. Ne? Also du hast die, du merkst, dass die geschmacklichen Aromen so ein bisschen durchkommen, aber sie nicht zu stark sind. Also es ist einfach so insgesamt ein runder Geschmack.
Wir haben auch mal so ein Gin-Tasting gemacht, so mit Arbeitskollegen, ne? Da war das, glaube ich, auch der Geheimtipp, oder?
Das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Also das ist so, schließt gut oder setzt gut bei dem an, was du eben meintest. Das ist ein guter, so ein Allerwelts-Gin, Anführungszeichen. Ne? Also in größeren Gruppen findet der einfach auch seine Liebhaber, also ganz schnell.
Akzeptanz.
Oder seine Akzeptanz, ja. Das ist einfach so, haben, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, ich glaube auch nicht. Ich würde doch mal sagen, ich war eigentlich eher bei den klassischen Gins, die eigentlich aus England kommen und die vielen tollen Sachen hier, die Crafted und die Gins hier aus Deutschland. USA hat mich immer so ein bisschen enttäuscht in der Vergangenheit. Mal gucken, ob wir während dieser Podcast-Serie nochmal den einen oder anderen Überraschungssieger auch mal bekommen werden. Du stellst auch gleich nochmal einen in den News vor, der immer wieder genannt wird, so ein typischer amerikanischer Gin. Kann man das schon vorwegnehmen? Ja, wir sagen ja nicht, was da passiert, ne?
Aber ja, genau.
Wir reden da über so einen Gin. Erzähl du doch über so einen Schauspieler-Gin. Nein, wie nennt man das?
Aviation-Gin, ne?
Ja.
Also, wollen wir nicht vorwegnehmen. Okay, also, wer ihn kennt, weiß, worüber ich rede, kennt die Story dahinter, kann wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen schmunzeln, aber... mehr dazu dann gleich in den News.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir haben unser erstes Tasting hinter uns gebracht. So allgemein, ich würde diesen Gin tatsächlich, weil er so leicht zu handhaben ist, wirklich in einem überdurchschnittlichen bis sehr guten Gin nennen. Einfach, weil es ein, das ist so ein Allerwelts guter Gin, denn ich glaube, dass ein Allerwelts Gin, der gut ist, ist schwierig. Wir beide sind uns zumindest auch einig, um auch da schon mal einen kleinen Teaser zu machen, weil wir müssen uns das Ding fortknöpfen. einem der beliebtesten Gins in Deutschland, den finden wir beide nicht so ganz doll. Und ich glaube auch einer der meistverkauftesten.
Aber dazu dann, später mehr.
Genau. Sonst sprengen wir hier sowieso alle Rahmen.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, geht's ab zur nächsten Kapitel.
Also an dieser Stelle muss ich mich einmal wirklich entschuldigen für die schlechte Tonqualität. Wir sind ja noch am Üben und ich hoffe, ihr entschuldigt das. Beim nächsten Mal gelobe ich wirklich Besserung. Ich konnte mich jetzt entscheiden, ob man mich wahnsinnig gut versteht und den Hermann nur so ein bisschen oder uns beide in dieser Qualität, wo wir jetzt sind. Ich habe mich entschieden, trotzdem das jetzt einmal zu veröffentlichen, um endlich live zu gehen. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht es. Ich habe es extra in den Schluss gestellt, obwohl dieser Bereich ein bisschen weiter vorne geplant war. Und das nächste Mal geloben wir Besserung. Mensch, Hermann, am Ende der Folge angekommen.
Ja, erste gemeinsame Folge, ne? Also eigentlich Folge 25, aber erste unsere.
Ja.
Unserer Folge, Folgen und ja, hat doch geklappt.
Ja, das war schon, ich habe vorhin das Feedback von Hermann bekommen, am Anfang ganz nervös gewesen zu sein, aber ich will es auch wirklich gut machen. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt hier zum, lass uns mal anstoßen hier. Ja. Unsere erste Folge haben wir uns jetzt redlich verdient und ich hoffe, dass ihr alle Lust habt, auch bei der nächsten Folge mit dabei zu sein.
Vielleicht noch, sagt mal Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ein Feedback wäre auf jeden Fall willkommenswert. Wir haben ja ein paar Sachen geändert. Einfach mal so, mal gucken, wie es gewesen ist.
Vor allen Dingen erzählt uns mal, wie ihr denn zu unserer Meinung, dass wir dem Roku-Gin so super bewertet haben, steht. Ne? Also hier die Gin-Gemeinde, die ja eher auf, bislang zumindest, was den Podcast angeht, die ganz exklusiven, ganz feinen Destillerien geschaut hat und jetzt so ein kommerzieller Kram. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und nächste Mal versprochen, gibt es was noch Kommerzielleres und danach gehen wir.
Lässt ja hoffen.
Ja, aber danach gehen wir dann auch mal wirklich in die Tiefen hinein und wir graben das ein oder andere Schätzchen aus.
Alles klar.
Bis tschüss. Dahin, ja, sag schon tschüss, ne? Nicht vergessen, liken bitte. Man kann jetzt auch auf Spotify liken, habe ich gesehen.
Ach so.
Und auf Spotify, auf wir sind neu, auch auf Audible. Seit jetzt wenigen Stunden sozusagen auch erreichbar und auf iTunes und es wird auch, wenn nicht zu dieser Folge, also wenn es noch nicht verlinkt ist, dann erst zur nächsten Folge auch einen YouTube-Kanal dazu geben, dass man es auch bei YouTube-Podcast abrufen kann und ja, was es sonst noch so alles geben mag. Also wie gesagt, folgt uns, wir freuen uns ganz doll über Feedback.
Alles klar, jetzt aber, tschüss.
Ciao.